HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt hat das bundesweit erste Lagebild zur Clankriminalität vorgelegt und an NRW-Innenminister Herbert Reul übergeben. Darin kommt die Polizei zum Schluss, dass Clans zwar im ganzen Land aktiv seien, vor allem aber in den Metropolen des Ruhrgebietes. Insgesamt zählen die Spezialisten des LKA mehr als 100 Clans und rund 6.400 Tatverdächtige. 26 versuchte und vollendete Tötungsdelikte konnte die Polizei Clanmitgliedern zuordnen.
Clankriminalität ist keine Kleinkriminalität.
So formulierte es NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU heute in Düsseldorf. Und er hatte jede Menge Zahlen mitgebracht, die die Größenordnung des Problems deutlich machen. Die Ermittler sprechen von 104 Clans, die in den letzten 3 Jahren in NRW auffällig geworden sind. Die Bandbreite der Taten ist groß. Von Beleidigung und Hausfriedensbruch über Drogenhandel, Betrug und immer wieder Gewalt. Ein Drittel der Straftaten waren sogenannte Rohheitsdelikte. Dazu zählen Raub, Nötigung, Körperverletzung, Brandstiftung und auch 2 getötete Menschen in den letzten 3 Jahren. Eine Herausforderung beim Erstellen des Lagebilds: Was ist eigentlich ein krimineller Clan? Innenminister Herbert Reul:
Man muss aufpassen, dass nicht ganze Volksgruppen kriminalisiert werden. Und deshalb ist mir sehr wichtig, wir scheren nicht alle über einen Kamm. Und noch klarer und deutlicher: Die Mehrheit der Menschen, die den Namen einer einschlägigen Clanfamilie tragen, bleiben auch hier ohne Fehl und Tadel.
Und doch zählt das Landeskriminalamt diejenigen Menschen zu kriminellen Clans, die sich in Familien nach außen abschotten, die Straftaten begehen und die laut Polizei vor allem aus dem libanesischen, türkischen und dem arabischen Raum kommen. Mehr als 14.000 Straftaten zählten die Ermittler in den vergangenen 3 Jahren. Eine Zahl, die die Gewerkschaft der Polizei heute als Spitze des Eisbergs bezeichnete. 6.500 Tatverdächtige stellten die Ermittler fest. Bemerkenswert: 2 besonders große Clans sind alleine für jede 5. Clan-Straftat verantwortlich und 20% der Tatverdächtigen sind Frauen. Neben NRW sind Niedersachsen, Berlin und Bremen die größten Brennpunkte. Nachdem die Politik das Thema lange übersehen hat, beginnen die Polizeibehörden langsam sich zu vernetzen, auch international. Die NRW-Polizei hat seit letztem Sommer den Druck auf kriminelle Clans immer weiter erhöht. Es gibt immer wieder Sondereinsätze und Großrazzien. Um wirklich etwas zu erreichen, sei das aber zu wenig, kritisierte heute die Opposition. Der SPD-Innen- und Rechtsexperte Sven Wolf sagte, Spielhallen und Shisha-Bars zu durchsuchen, setze am falschen Hebel an.
Also ich glaube, wir brauchen, um Clankriminalität zu bekämpfen, die Bosse. Man muss die Clanbosse kriegen und nicht die Laufburschen. Ja, und diese Clanbosse, die sitzen nicht in den Shisha-Bars, sondern die sitzen in Villen. Und da muss man ansetzen. In Berlin zum Beispiel versucht man gezielt Vermögen abzuschöpfen. Und wenn es nicht mehr lukrativ ist, dann wirkt es.
Tatsächlich gibt es mit dem Lagebericht heute zum ersten Mal einen detaillierten Überblick über kriminelle Clanstrukturen. Neue Gegenmaßnahmen hat der Innenminister aber nicht angekündigt und räumte ein, das sei erst der nächste Schritt. Deshalb kritisiert auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter die NRW-Landesregierung. BDK-Vorsitzender Sebastian Fiedler fordert, früher anzusetzen.
Über Prävention wird relativ viel geschrieben und gesprochen. Die Wahrheit lautet aber, wir stehen hier völlig am Anfang und es sind in ganz Deutschland derzeit, mir jedenfalls, keine wirklich sinnvollen und bisher erfolgreichen Konzepte bekannt.
Sagt Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, im Bericht von Tobias Zacher über die Clankriminalität. Das Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen hat über 100 kriminelle Clans in NRW verortet. Diese sollen in den vergangenen 3 Jahren für rund 14.000 Straftaten verantwortlich sein, darunter Mord, Raub, Erpressung und Körperverletzung.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Ob Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, immer öfter ist die Rede von sogenannten Clans. Und die Zahl dieser organisierten Kriminalität ist hoch. Drogengeschäfte, Raub, Schutzgelderpressungen, all das tägliche Geschäft der Banden. In den letzten 2 Jahren wurden Clans mehr als 14.000 Straftaten zugeordnet. Das belegen die Zahlen des Landeskriminalamts. Aber welche Clans sind in Deutschland unterwegs?
HR Info. Wissenswert.
Fabian Hafner mit einem Überblick.
Die Entstehung der Clans geht bis in die 1980er Jahre zurück. Der Bürgerkrieg im Libanon ließ viele, vor allem kurdische und palästinensische Großfamilien, nach Deutschland migrieren. Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven gelten als Hauptgrund zur Entstehung der sogenannten Parallelgesellschaften. In Deutschland haben vor allem vier große Clans das Sagen.
Familie Abu Chaka.
Sind Palästinenser, die aus dem Libanon stammen und vor allem in Berlin aktiv sind. Mit etwa 300 Mitgliedern gilt der Clan als eher klein, trotzdem als unberechenbar. Ihr Gebiet ist die organisierte Kriminalität. Bundesweit hat der Clan Aufmerksamkeit bekommen durch die jahrelangen Geschäftsbeziehungen zum Rapper Bushido.
Familie Remo
ist eine arabische Großfamilie, die vor allem in Berlin ansässig ist. Der Clan soll mehrere hundert Mitglieder haben und ist auf Diebstahl spezialisiert. Die Remos werden unter anderem mit dem Raub der 100 Kilo Goldmünze im Berliner Bode-Museum in Verbindung gebracht.
Der Shahrour-Clan
kam in den 80ern aus dem Libanon nach Deutschland. Der Clan besteht aus zwei Gruppen. Eine ist für den Drogenhandel zuständig, die andere ist mit Prostitution und Falschgeld vertraut. Der Clan arbeitet eng mit den Hells Angels zusammen.
Die Familie Miri
ist ein libanesischer Clan, der überwiegend in Bremen ansässig ist. Der Clan hat mafiöse Strukturen und betreibt Schutzgelderpressungen, Drogen- und Medikamentenhandel, Waffenhandel und ist im Rotlichtmilieu aktiv. Der Miri-Clan hat rund 2500 Mitglieder. Gegen mehr als 1200 hat die Polizei schon ermittelt.
HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Es ist eine Parallelgesellschaft, in die die meisten von uns keinen Einblick haben. Clans fühlen sich außerhalb des Gesetzes. Ihre Gemeinschaft gründet auf gemeinsamen kriminellen Geschäften. Dazu gehören Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution, Raub und Geldwäsche. Mit welchen Mitteln aber bekämpft man in einem Rechtsstaat solche Clans, die sich eben genau an die Gesetze dieses Rechtsstaates nicht halten? Mit Olaf Sundermeier habe ich darüber gesprochen. Er ist Journalist und Buchautor und hat für einen Dokumentarfilm im Clan-Milieu recherchiert. NRW-Innenminister Reul hat heute in einer Pressekonferenz ja ein Lagebild für die Clan-Kriminalität in seinem Bundesland in Nordrhein-Westfalen dargestellt. Und Nordrhein-Westfalen ist das zweite Bundesland, das eine solche Untersuchung durchgeführt hat, nach Niedersachsen. Warum jetzt dieser Vorstoß?
Es hat lange gedauert, bis die Behörden, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dieses Problem öffentlich zugegeben haben, eingeräumt haben, erkannt haben. Das hat unter anderem mit dem Regierungswechsel vor 2 Jahren zu tun. Damals hat sich die neue Landesregierung, deren Innenminister Herr Reul ist, CDU, gemeinsam mit dem Koalitionspartner FDP die Bekämpfung der Clankriminalität ganz offensiv in den Koalitionsvertrag geschrieben, und seit dieser Zeit arbeitet das Landeskriminalamt in Düsseldorf unter Hochdruck an diesem Lagebild, überhaupt eine Bestandsanalyse zu haben, mit welchen Leuten haben wir es zu tun, aus welchen Familien kommen die, welche Straftaten begehen die. All das wurde heute dort öffentlich präsentiert in Düsseldorf, aber das ist ein ganz neues Bekenntnis. Die Polizeistrategie dazu verfolgen wir allerdings schon seit rund einem Jahr, seitdem Herr Reul persönlich auch dort Razzien zum Beispiel durch Shisha-Bars im Ruhrgebiet immer wieder auch medienträchtig an. Führt.
Es wurde ja schon zuvor bundesweit mit Großrazzien gegen die Clans vorgegangen. In Berlin wurde Wohneigentum von solchen Familien beschlagnahmt. Aber haben diese Vorgehensweisen irgendwas bewirkt?
Ja, auf jeden Fall führt das nicht nur zur Verunsicherung bei den Mitgliedern arabischer Großfamilien, den kriminellen Familien, denn nicht alle Familien sind kriminell, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die Behörden, und zwar bundesweit inzwischen erkannt, insbesondere in den betroffenen Bundesländern, zu denen Berlin und Nordrhein-Westfalen die am stärksten Betroffenen sind, dass es den Clans ans Geld gehen muss. Man muss an den Nerv gehen daran, dass im Prinzip das kriminell erwirtschaftete Eigentum diesen Clans weggenommen wird. Diesen Versuch unternehmen die Ermittler. Seit dem vergangenen Jahr haben wir ein neues Recht zur Vermögensabschöpfung in Deutschland. Das heißt, der Staat kann kriminell erwirtschaftetes Geld den Clans wegnehmen. Und das ist das einzige wirklich wirksame Mittel gegen diese arabischen, kriminellen arabischen Großfamilien, das jetzt insbesondere auch die Behörden in Nordrhein-Westfalen unter Hochdruck versuchen anzuwenden.
Die Problematik mit den Clans kann man auch als vielleicht misslungene Integration deuten. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist definitiv so. Diese Menschen sind in den 80er Jahren zu uns gekommen, entweder als tatsächliche Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon oder als behauptete Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon. Und die Tatsache, dass sie jahrelang nur geduldet wurden, nicht arbeiten durften, möglicherweise auch ihre tatsächliche Herkunft verschleiert, darüber gelogen haben, hat dazu geführt, dass sie über die Jahre eine Parallelwelt, eine kriminelle, konzentrierte Parallelwelt aufbauen konnten, weil auch niemand so richtig getraut hat, sich da öffentlich mit umzugehen. Und viele Experten, Ermittler sagen uns jetzt, dass wir nach der letzten Fluchtbewegung seit 2015, dass sich ähnliche Strukturen zum Beispiel unter Syrern in einigen deutschen Städten jetzt auch entwickeln, weil die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, dass man eben nicht ganz genau hinschaut, wie sich die Leute, die zu uns gekommen sind, einfach so verhalten.
Wenn man in so einer Clan-Struktur drinsteckt, was für Möglichkeiten gibt es denn da? Aussteigerprogramme?
Das wird viel diskutiert. Es gibt in Deutschland noch keine Aussteigerprogramme. Der Bezirk Neukölln hier in Berlin versucht momentan sich an so einem Projekt. In Dänemark gibt es Ausstiegsprogramme, die aber nicht bei den Familienclans ansetzen, sondern die bei den Banden einsetzen, bei kriminellen Banden, deren Mitglieder häufig eben auch Mitglieder arabischer Großfamilien dort in Dänemark sind. Das läuft relativ erfolgreich. Ich habe mir das vor Ort mal angeschaut in Dänemark. In Deutschland gibt es bislang noch nicht, denn die Schwierigkeit ist es ja, jemanden aus einer Familie rauszuholen. Also anders als bei Extremisten, Rechtsextremisten beispielsweise, wo man versucht, jemanden aus dem ideologischen Milieu rauszureißen, geht es hier darum, Menschen aus einem geschlossenen Familienverbund rauszunehmen. Und das bedeutet in vielen Fällen dann einfach der soziale Tod. Und bei solchen Projekten, da ist im Prinzip der Staat und auch die Zivilgesellschaft, hat da noch mehr Fragen als Antworten parat.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Besonders betroffen sind Berlin und Nordrhein-Westfalen. Allein in NRW soll es rund 100 Clans geben. Konkrete Zahlen hat heute das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt bekannt gegeben. Das LKA hat das bundesweit erste Lagebild Clan-Kriminalität vorgestellt. Über ein Drittel der mehr als 14.000 untersuchten Straftaten, die Clan-Mitgliedern zuzuordnen sind, waren sogenannte Rohheitsdelikte, also etwa Bedrohung, Nötigung, Raub oder gefährliche Körperverletzung. Das Problem der kriminellen Clans ist somit weit größer als bislang angenommen. Ralf Gadban hat das Buch Arabische Clans, die unterschätzte Gefahr geschrieben. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, worauf sich die Strukturen dieser Clans stützen.
Ja, das sind Gruppen, also Großfamilien, die sind untereinander eng verwandt, aber Geschwister und Cousin und Cousine und ähnliches. Die halten zusammen und schotten sich von ihrer Umwelt ab.
Wenn Sie sagen, die schotten sich vollkommen ab, ist das dann die viel zitierte Parallelgesellschaft, die unter sich lebt und ihre eigenen Gesetze aufgebaut hat?
Also wenn man von Parallelgesellschaft spricht, spricht man von der islamischen Parallelgesellschaft. Die versuchen, die Scharia-Regeln, soweit es geht, in unserer Gesellschaft einzuführen und danach zu leben. Innerhalb dieser Parallelgesellschaft bilden die Clans sozusagen eine weitere Parallelgesellschaft. Das heißt, für sie gelten auch die Scharia-Regeln, aber im Vordergrund, und das ist sehr wichtig, vor allem die Clans-Regeln, die Stammesregeln.
Das heißt, Großfamilien sind nicht per se kriminell, sondern sie werden erst durch ihre speziellen Regeln zu kriminellen Clans. Warum sind denn die Clans vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Berlin aktiv und nicht zum Beispiel in Hessen? Gibt es besondere regionale Gründe dafür?
Also das hat mit der Geschichte zu tun, nämlich das Asylverfahren. Weil wenn man einen Asylantrag stellt, wird man auf die Bundesländer verteilt. Aber wenn ein Bundesland einen Abschiebestopp veranlasst, dann brauchen die Asylbewerber nicht ein Asylverfahren durchzulaufen, also sie stellen keinen Asylantrag, sondern einen Aufenthalt nach der Genfer Flüchtlingskonvention und erhalten eine Duldung und werden nicht nach dem Asylverfahrengesetz auf die Länder verteilt. Und mit der Zeit hat sich das summiert, also die Familie wird immer größer und die Neuankömmlinge sind dahin gezogen und so sind diese Gemeinschaften entstanden.
Wie funktioniert denn die Disziplinierung innerhalb von kriminellen, mafiösen Organisationen durch Einschüchterung, Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung?
Durch diese Verwandtschaftsbindung fühlen sie sich schon verpflichtet, ihren Verwandten beizustehen. Wenn sie auch in diesem Clan-Milieu aufwachsen, natürlich gibt es einen Zwang für diejenigen, die mit der Idee spielen, auszusteigen und ein selbstständiges Leben zu führen. Für die gilt, egal ob sie straffällig sind oder nicht, die müssen schweigen. Und das ist die Grundregel, die wird durch Freiwilligkeit, also wegen der Verwandtschaft, oder, wie Sie sagen, teilweise durch einen Zwang, der auch physisch sein kann.
Wie kann denn der Staat diese kriminellen Strukturen aufbrechen? Was müsste geschehen?
Erstmal muss man das Problem erkennen. Und Sie sagen selber, der Herr Reul hat zum ersten Mal ein Lagebild Clan-Kriminalität vorgestellt. Ohne Lagebild hat die Polizei keine Handhabe, kein klares Bild. Sie weiß nicht genau, gegen wen sie vorgehen muss, und die verliert an Effektivität.
Sie persönlich, Herr Gadban, werden bedroht von diesen Clans und müssen beschützt werden. Was werfen die Ihnen vor? Was ist der Hintergrund?
Ja, also der direkte Anlass war ein Interview in einem libanesischen Fernsehanstalt, wo ich dasselbe erzählt habe, was ich seit Jahren in den Medien in Deutschland erzähle. Aber die Tatsache, dass das vor einem breiten Publikum im Herkunftsland war, haben sie so als sehr massiver Angriff ihrer Ehre. Das hat dazu geführt, dass diese gesamte Clan-Gemeinschaft sich solidarisiert hat, also von Syrien, Libanon, Türkei bis Deutschland, und hat aufgerufen, gegen mich vorzugehen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Wenn man an Clan-Kriminalität denkt, dann kommt man um die größte Verbrecherorganisation der Welt nicht herum, um die italienische Mafia. Mord, Erpressung, Drogenhandel, Geldwäsche, Schmuggel. Die Organisation schlägt Milliardenbeträge um. Der italienische Staat war lange hilflos und war mehr oder weniger nur Zaungast. Aber es gab durchaus immer wieder mutige Staatsanwälte, Journalisten und Politiker, die aufbegehrten. Und seit geraumer Zeit geht Rom beherzt und mutig gegen die Mafia vor. Mit unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg habe ich darüber vorhin gesprochen. Was genau hat Italien in der jüngsten Zeit denn da unternommen?
Also in den vergangenen Jahren wurden die Gesetze deutlich verschärft. Unter anderem wurde ein Gesetz eingeführt, das sehr erfolgreich war, zur Konfiszierung von Gütern. Eine Mitgliedschaft in der Mafia ist strafbar, also nicht nur eine kriminelle Vereinigung, sondern es gibt hier im Unterschied zu anderen Ländern, auch zu Deutschland, explizit den Tatbestand, Mitglied in der Mafia zu sein. Das sind zwei Beispiele für eine ganze Reihe von Gesetzen, die hier in Italien erlassen wurden. Also die Situation von Seiten des Gesetzgebers in den vergangenen Jahren hat sich wirklich deutlich verbessert. Da ist es leichter geworden, gegen Mafia-Kriminalität vorzugehen. Hinzu kommt, dass eine spezielle Anti-Mafia-Einheit der Staatsanwälte und der Polizei gebildet wurde. Diese Anti-Mafia-Einheit arbeitet sehr intensiv, unabhängig auch von der Farbe der jeweiligen Regierung. Also das ist sicherlich ein sehr positives Instrument, was die Erfolge im Kampf gegen die Mafia anbelangt.
Also es hat sich was getan, aber was für Folgen hatte das? Also ist es gelungen, die Mafia existenziell zu gefährden?
Sicherlich nicht. Es gibt sie nach wie vor. Sie ist aber deutlich schwächer als vor 10 Jahren, hat sicherlich auch ihren Charakter verändert, jetzt unabhängig von den Gesetzen, die erlassen wurden, sondern als gesellschaftliche Entwicklung. Es ist nicht mehr die Bande in den sizilianischen Bergen, die mit einer Flinte durch die Gegend zieht, sondern es ist eine Weißkragenmafia, die Geld macht an der Börse mit Immobilien, die international aktiv ist. Aber es ist schon so, dass gerade das erwähnte Instrument der Konfiszierung von Gütern eines ist, das der Mafia schmerzt. Nicht nur, weil der Mafiosi dann seinen Ferrari verliert, das Statussymbol, sondern Geld ist das Machtinstrument der Mafia. Das ist das, was alles andere letztendlich nährt. Und wenn man dieses Geld, das Kapital der Mafia entzieht, dann ist das etwas, was der Mafia das Blut entzieht. Sie kann nicht mehr so agieren, gerade im Süden Italiens, wenn sie halt nicht mehr über die Firmen verfügt, über das Geld verfügt, über die Immobilien verfügt. Die wurden massiv entzogen. Das waren in den letzten 1,5 Jahren 10.000 Güter, wie es hier heißt. Dahinter verbergen sich unter anderem fast 500 Firmen, viele Häuser, viele Autos, viele Bankkonten. Die wurden eingezogen von Seiten des Staates.
Bei all dem, was sich getan hat in der Justiz oder auch in der Szene selber, wie werden diese Veränderungen in Italien diskutiert?
Die Veränderungen werden positiv diskutiert. Überhaupt ist das Thema Mafia in Italien eines, das jetzt nicht irgendwo im Schatten stattfindet, sondern das ist schon etwas, was immer wieder Thema ist in den Zeitungen, in den Fernsehsendungen. Also das Land setzt sich sehr, sehr offensiv mit diesem Problem auseinander.
Wie stark ist die Mafia noch, wenn man so mal einen Schlussstrich drunter ziehen wollte? Besteht die Chance, sie irgendwann ganz zu zerschlagen?
Da gibt es einen ganz interessanten und ja hoffnunggebenden Ausspruch des ehemaligen Anti-Mafia-Staatsanwaltes Falcone, der vor einigen Jahren ja bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist. Der sagte, die Mafia sei ein menschliches Phänomen und wie alle menschlichen Phänomene wird auch die Mafia einen Anfang und auch ein Ende haben. Also er hat sich da optimistisch geäußert. Mittlerweile im Jahr 2019 kann man sagen, dass sie geschwächt ist, die Mafia. Aber schon natürlich dieses Phänomen hat aufgrund der Präsenz gerade im Süden Italiens, dass es so ein bisschen eine Krake ist. Man schlägt einen Namen ab und der andere wächst nach. Auch international ist die Mafia jetzt stärker noch als vor einigen Jahren. Aber es sitzen halt deutlich viele Mafiosi mittlerweile in Italien hinter Gittern, als es noch vor vielen Jahren der Fall gewesen ist.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Familienbande. Die Kriminalität der Clans.
Nordrhein-Westfalen ist bundesweit das erste Land, das eine solche Untersuchung zur Clankriminalität in Auftrag gegeben hat.
HR Info. Kommentar.
Von Bettina Altenkamp.
Erst wissen. Dann handeln. Ich finde, das ist eine gute und sinnvolle Reihenfolge für politisches Agieren. Diese Reihenfolge wird leider nicht immer so befolgt. Das Ergebnis kennt man und läuft dann unter der Überschrift blinder Aktionismus. Gut also, erst zu wissen und das Handeln dann danach auszurichten. Das Lagebild Clankriminalität kann helfen, neue und sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln. Erst wenn ich über Strukturen, Netzwerke, Mitglieder, und das sind zum Teil sehr viele, und auch die kriminellen Geschäftsfelder Bescheid weiß, können idealerweise passgenau Strategien entwickelt und angewandt werden. Nötig ist davon ein ganzes Bündel. Es geht um Prävention. Angebote an junge Menschen erst gar nicht in der Parallelwelt Fuß zu fassen, sondern Sinn in einem Leben außerhalb der Kriminalität zu sehen. Das lässt wohl erahnen, wie schwierig das Ganze ist. Es geht auch um Aussteigerprogramme, die anders angelegt sein müssen als etwa bei Rechtsradikalen. Denn Clan-Aussteiger verlassen nicht irgendeine Gruppe, deren Verbindung ideologisch begründet ist, sondern eine Familie. Eine sehr große noch dazu. Es geht auch um möglicherweise neue Polizeistrategien und neue rechtliche Vorgehensweisen. Was zum Beispiel trifft, ist illegal erworbenes Geld abzuschöpfen. Schwerpunktstaatsanwaltschaften vor Ort, wie bereits jetzt in Essen und Duisburg, sind da schon ein erster guter Schritt. Auch die zahlreichen Razzien und engmaschigen Kontrollen erhöhen den Druck und zeigen, es gibt ihn, den Staat. Eine noch engere Verzahnung von Polizei, Kommunen, Sozialarbeitern, Staatsanwälten und Fahndern von Zoll, Finanzamt und Ordnungsämtern gehört ebenfalls dazu. Klingt nach viel? Ist es auch. Sehr viel sogar. Und es kommt spät. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu spät. Die Parallelwelten und Parallelwerte der kriminellen Clans haben sich über lange Zeit entwickelt. Die festen Familienstrukturen bieten Schutz, Auskommen und ein sehr festes, eigenes Werteverständnis. Und das Phänomen wurde offenbar über Jahrzehnte ziemlich falsch eingeschätzt oder, grob gesagt, einfach nur verpennt. Lange wurde ein solches Lagebild zu kriminellen Aktivitäten der Familienclans nicht erstellt, weil auch befürchtet wurde, damit Diskriminierung und Stigmatisierung zu befeuern. Polizei, Justiz, Kommunen, Ermittler, im Grunde stehen alle wegen dieser Versäumnisse erst ziemlich am Anfang. Es wird vermutlich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, zumindest halbwegs erfolgreich gegen kriminelle Familienclans etwas auszurichten. Das erfordert Ideen, Geld, Mut, neue Wege zu gehen und einen sehr langen Atem. Aber zumindest zu wissen, wo und wie die Strukturen sind, um dann idealerweise die richtigen Maßnahmen zu entwickeln, ist schon mal ein richtiger Schritt, noch dazu in die richtige Richtung.
Der HR-Info-Kommentar von Bettina Altenkamp zur Bekämpfung der Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen. Heute hat das NRW-Landeskriminalamt den bundesweit ersten Lagebericht dazu vorgestellt.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.